Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Wir haben festgestellt, wir machen das heute wirklich so, wie es sich gehört, im Kepler-Salon auf Augenhöhe. Das letzte Mal habe ich eine Veranstaltung gehabt, das war nahezu ungemütlich, es war sehr polarisierend, es waren extrem viele Leute. Heute haben wir Luft und vor allen Dingen Raum für jede Frage. Und deswegen werden wir uns da gar nicht lang mit irgendwelchen Einleitungen aufhalten bezüglich der Spielregeln, weil wenn es irgendwelche Fragen gibt zum Kepler-Salon, dann beantworte ich die gerne nachher persönlich, sondern ich würde sagen, wir gehen gleich ins Gespräch und in das Thema hinein. Ich bin die Barbara Infanger, ich bin heute als Gastgeberin im Kepler-Salon. Ich habe keine Ahnung zur Karate-WM, fast keine, muss ich jetzt gestehen, weil ich bin beim Tourismusverband Linz beruflich tätig und da haben wir natürlich schon Kontakt mit den Organisatoren der Karate-WM und zwar schon seit 2011. 2011 haben wir erstmalig, habe ich mir heute genau nur angeschaut, im Oktober die Nachricht bekommen, das habe ich recht spannend gefunden, dass in Malaysia um 12.30 Uhr verkündet wurde, dass die Karate-WM weder in Kroatien, nur in der Türkei, auch nicht in Australien oder in Indonesien stattfinden wird, sondern in Österreich. Und in Österreich nämlich auch nicht in Wien, sondern in Linz. Und ich weiß ja, dass mein Gast, der Herr Professor Magister Ewald Roth im 8. Dan, das gehört dazu bei der Karate. Ich hoffe, er erklärt dann, was das eigentlich heißt. Genau. Mein Gast kann uns nicht nur sagen, wie es dazu kam, weil das darf mich echt interessieren, wie das überhaupt so gelaufen ist, sondern als Präsident der Karate-WM und als ehemaliger Welt- und Europameister, ehemaliger Bundestrainer und aktueller Generalsekretär des österreichischen Karatebundes, der mit 11 Jahren in Karate eingestiegen ist. Puh, jetzt muss ich mal Luft holen. Der kann uns eigentlich alle Fragen beantworten, nicht nur organisatorisch, sondern auch sportlicher Natur. An diesem Punkt bleibe ich gleich mal stehen, weil wir ja eh so eine kleine Runde sind, kann ich mir das ja leisten. Kann ich ein bisschen schlampig sein und fragen, ja, wie ist das zugegangen, dass wir gerade in Linz das jetzt machen? Das interessiert mich natürlich.
Ja, danke für die Einladung.
Darf ich Sie noch bitten, kommen Sie ein bisschen weiter
her. Ja, davor.
Ja, okay. Wirklich.
Ich bin nicht wegen meiner vor technischen... Publikum.
Ja, nein, nicht scheiße.
Nein, bin ich nicht.
Ja, nein, ich weiß es.
Ja, wie ist es dazu gekommen? Das hat eine lange Vorgeschichte, die in meiner eigenen persönlichen Laufbahn begründet ist, als Sportler, als Bundestrainer und hat sich dann dahingehend eigentlich konkretisiert, weil wir nicht zuletzt auch durch meine Trainingsarbeit, die ich mit vielen Sportlern in Österreich geleistet habe, einfach Sportlerinnen vor allem, Sportler, aber bei den Mädels sind wir stärker, hatten schon im Jahr 2010, wo absehbar war, dass die in 5-6 Jahren in der Weltspitze angekommen sein könnten. Und 2010 deshalb, weil bei der Weltmeisterschaft 2010, die Weltmeisterschaft findet im Karate alle 2 Jahre statt, und bei der Weltmeisterschaft 2010 in Belgrad wurde bekannt gegeben, dass man sich für die Weltmeisterschaft 2016 bewerben wird können. Und ich war dort vor Ort mit meinen Sportlerinnen und Sportlern und habe also mit dem Hans-Werner Streicher, der mein Co-Organisator ist und ein Organisationsgenie ist, ein Gespräch geführt bei dem Kongress des Weltverbandes und habe gesagt, wenn du wahnsinnig genug bist, dass du das machst, weil du musst das operativ machen, dann werde ich dafür sorgen, dass wir es kriegen. Und ich konnte dafür sorgen, dass wir es kriegen, weil ich halt über sehr viele Jahre einfach international Lobbying betrieben habe, in verschiedenen Funktionen tätig war und mir ein gewisses Renommee erarbeitet habe, das mir halt dann bei der Bewerbung behilflich war. Es ist auch ein bisschen bemerkt worden, aber nur ein bisschen, dass Österreich von den Erfolgen her sich positiv entwickelt hat, aber wie gesagt nur ein bisschen, weil die Trauben im Karate sehr hoch hängen und Österreich eine kaum wahrnehmbare Größe ist. Es ist so, dass in Österreich geschätzte 10.000 Sportlerinnen und Sportler im österreichischen Karatebund tätig sind. registriert sind als Mitglieder. Und als Vergleich, der indonesische Karateverband alleine 7 Millionen Mitglieder hat. Das heißt also, die Größenverhältnisse sind da schon ziemlich entmutigend gewesen, zunächst einmal für die Bewerbung, weil der Österreichische Karatebund verkauft im Jahr 7.700 Mitgliedsmarken an die 10.000 Mitglieder ungefähr und wie gesagt, Indonesien hat 7 Millionen Mitglieder. Dazu kam dann noch Türkei mit 1,5 Millionen Mitgliedern und Kroatien ist zwar ein kleines Land, aber eine Hochburg im Karate, weil das ehemalige Jugoslawien überhaupt eine Hochburg war im Karate und auch nach dem Zerfall des Staates ist es eine Hochburg geblieben und in Kroatien, da könnte sich Österreich was abschauen, was die Sportförderung betrifft. Die sind überproportional erfolgreich. Die sind wesentlich kleiner als wir und sind wesentlich erfolgreicher. Die haben unmittelbar davor eine sehr gute Europameisterschaft organisiert und nachdem das Zentrum des Karate Europa ist, heißt das natürlich schon sehr viel. Und daher war also die Ausgangslage nicht von vornherein so, dass man sagen könnte, es ist eine Gmade Wiesn. Und das war es auch nicht. Aber wir haben uns entschlossen, doch die Bewerbung abzugeben und haben dann bis Ende März die Bewerbungsfrist gehabt und mussten da eine Reihe von Unterlagen einreichen. Und der Weltverband war am Anfang auch sehr skeptisch gegenüber Linz. Weil es gibt gewisse Kriterien, wir haben nicht einmal ein Hotel, eigentlich haben wir nicht einmal ein Hotel, das den Anforderungen entspricht an ein Headquarter-Hotel, weil das einzige und größte Hotel, das wir haben, ist das Marriott und das ist zu klein nach den Definitionen des Weltverbandes. Und auch darüber hinaus ist es so, dass natürlich der Weltverband eine Fact-Finding-Mission gemacht hat und gesagt hat, Linz hat gar nicht die Infrastruktur, ist viel zu klar. Die Tipps-Arena wäre zwar okay, aber die Hotellerie ist unterdimensioniert, 3.500 Betten ist viel zu wenig. Und daher haben wir die Bewerbung dann abgegeben für Linz und Wien. Und zwar mit dem Hintergedanken, dass es mir in der Zeit zwischen Bewerbungsabgabe 31. März und Entscheidung in Malaysia im November, dass es mir gelingen wird, den Weltverband zu überzeugen, dass Linz eigentlich die bessere Wahl ist.
Und das ist ja dann auch gelungen, Gott sei Dank.
Das ist auch gelungen, ja, weil die haben sich dann, das Bemerkenswerte war nämlich dann, dass die Entscheidung einstimmig gefallen ist, also auch unsere Konkurrenten, die im Executive Committee vertreten sind, nämlich konkret Indonesien und Türkei, haben auch für uns gestimmt. Mhm. Und es ist die Entscheidung in Malaysia schon für Linz gefallen.
Ich meine, ich muss ja ehrlich sagen, ich war ja damals noch nicht die Betreuerin, aber ich weiß, wir verschicken ja unendlich viel Linzertorte und wir haben jetzt wieder einiges an Linzertorte verschickt, damit wir alle überzeugen können. Ich weiß aber auch, dass sie extrem viel Nachwuchsarbeit auch geleistet haben und eben im Verlag auch Karatebücher ausgebracht haben und selber eigentlich extrem viel Erfolge gehabt haben. Also Weltmeisterschaften, Staatsmeisterschaften, Europameisterschaften, also dieses Persönliche, glaube ich, ist bei solchen Sportgeschichten oder überhaupt bei so großen Kongressen meistens das Thema. 130 Länder werden teilnehmen, ca. 1500 Sportler sollen kommen. Voraussichtlich sind 1500 Sportlerinnen aus aller Welt, also 130 Ländern, und ca. 5000 Besucher werden in der Tipps Arena täglich erwartet. Es ist, bevor ich sozusagen zum Programm komme, dass ich finde, das ganz eigentlich ungewöhnlich ist für eine Sportveranstaltung, dass mich eigentlich interessieren, was Karate genau ist und worin sich Karate zu anderen Kampfsportarten wie Judo, wie wir geredet haben oder so, oder Taekwondo eigentlich unterscheidet.
Ja, das hat ein bisschen auch mit dem Konzept der Weltmeisterschaft zu tun. Das spiegelt sich eben da dann wieder, dass Karate ja vom Ansatz her zunächst einmal gar keine Sportart war. Der Begründer des Karate war dagegen, dass man das überhaupt als Wettkampfsport ausübt, weil er der Meinung ist, oder dass das Motto im Karate lautet eben, es geht um die Vervollkommnung des Charakters, hat Funakoshi, der Begründer des Karate, gesagt. Und im Wettkampf geht es darum, über jemanden anderen zu siegen. Und er war der Meinung, man soll sich selbst besiegen. Und sich eben charakterlich vervollkommnen. Das kommt auch im Begriff Karate-Do zum Ausdruck. Eigentlich heißt es ja Karate-Do. Und das Wort Do bedeutet der Weg. Und das steckt in allen fernöstlichen Kampfkünsten drinnen eigentlich. Judo, Aikido, Kendo, das sind Wegkünste. Und das steht im Kontext auch mit der buddhistischen Philosophie, wo eben beispielsweise Chado oder Sado oder Teeweg genauso als Wegkunst angesehen wird wie Ikebana. Und vor diesem Hintergrund und in dieser Tradition steht Karate-Do und ist eine jahrtausende alte Kampfkunst. Und der Wettkampfsport ist eine relativ neue Erscheinung, die erst in den späten 60er Jahren, frühen 70er Jahren aufgekommen ist und durchaus viele Entwicklungsschritte mitgemacht hat. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum Karate-Do nach wie vor keine olympische Sportart ist, weil es da diverse sportpolitische Querelen gegeben hat, Verbände, die sich nicht geeinigt haben und so weiter. Und was unterscheidet jetzt Karate von anderen Sportarten? Einerseits diese Tradition, diese langjährige Kultur, die dahinter steckt, der geistige Hintergrund. Und andererseits auch diese Restbestände dieses geistigen Gutes, die im Wettkampfsport auch noch zum Ausdruck kommen.
Okay.
Der Respekt vor dem Gegner, das Verbeugen, verschiedene Rituale und ähnliches mehr. Das heißt, es ist durchaus etwas anderes und wenn wir den Genius Lozi ansprechen wollen, die Entscheidung für die Bewerbung war 2010. Mhm. Das ist ja ein Ergebnis von Linz 09. Mhm. Und wir haben eigentlich von vornherein gesagt, wir wollen Karate eben als Form der Kunst präsentieren und die Verbindung mit der Kunst gerade in Linz auch herstellen. Und das war dann auch in unseren Bewerbungsunterlagen schon enthalten. Mhm. Und ein Faktor, der auch den Weltverband dann dazu gebracht hat, sich auch für Linz auszusprechen. Es haben zwar eigentlich zum damaligen Zeitpunkt die Leute das nicht wirklich verstanden, weil es einfach so neu ist und so ungewöhnlich ist, dass damals die Leute gesagt haben, ja, das klingt interessant und die Bewerbungsunterlagen sind so professionell. Und ein kleiner Faktor muss ich jetzt natürlich auch dazu sagen, der vielleicht ein bisschen prosaisch ist, aber auch ein Faktor ist, es gibt eine Neuwahl des Präsidenten. Und die findet alle 6 Jahre statt. Mhm. Und man wollte hier auch berechenbare Verhältnisse und vorhersehbare Verhältnisse haben. Und die sind natürlich in Österreich in höherem Maße gegeben als in Indonesien. Mhm. Das war auch ein Faktor, weil es hat da durchaus Kritik gegeben, weil die ganzen Weltmeisterschaften seit 2010 in Europa stattgefunden haben jetzt.
Okay.
Die nächste wird jetzt dann in Peru stattfinden. Alle zwei Jahre.
Die Heimat, kann man sagen, dass es ein Heimatland gibt, wo Karate herkommt? Ist das Indonesien oder?
Nein, das Heimatland ist Japan.
Okay.
Genau genommen ist es Okinawa. Und Okinawa gehört zwar heute staatsrechtlich zu Japan, ist aber von der Kultur und auch von den Bewohnern eigentlich was ganz was Besonderes. Es gibt unter den Völkerkundlern keine Einigkeit darüber, wo die Bevölkerung von Indonesien herkommt, von Okinawa herkommt. Es gibt eine Theorie, dass das Polynesier sind. Jedenfalls war Okinawa ein eigenständiges Königreich, das aber relativ frühzeitig schon von China besetzt wurde. Weil es gibt dort ein interessantes Phänomen, die langlebigsten Menschen der Welt leben in Okinawa. Und schon im ersten Jahrtausend, wenn man den geschichtlichen Quellen glauben darf, gab es eine Expedition des chinesischen Kaisers nach Okinawa, um die Gründe für die Langlebigkeit der Bewohner von Okinawa ausfindig zu machen, weil man der Meinung war, vielleicht ist es das Wasser, vielleicht haben die irgendwelche geheimen Mittelchen oder was auch immer. Und jedenfalls war Okinawa lange Zeit unter chinesischer Herrschaft bis ins 16. Jahrhundert und dann ist es unter japanische Herrschaft gekommen.
Okay.
Und die Japaner haben sich, wie des Öfteren, dann durch besondere Grausamkeit und Brutalität ausgezeichnet und haben unter anderem auch ein vollkommenes Waffenverbot verhängt. Und das hat dann dazu geführt, dass die Einwohner von Okinawa die bereits bestehende Kampfkunst der waffenlosen Selbstverteidigung weiterentwickelt haben. Und so ist das Karate entstanden. Und erst im 20. Jahrhundert ist Karate nach Japan gekommen und das war durchaus kontroversiell, weil Japan eigentlich als Aggressor und als Feind gesehen wurde und der Begründer des modernen Karate von Funakoshi ist ein Künstler und Kalligraf gewesen, der dann ein Lehrprogramm für die Schule entwickelt hat. Und er war dann sehr großen Anfeindungen ausgesetzt in Okinawa, warum er das überhaupt dem Feind sozusagen preisgegeben hat. Und etwas, was die wenigsten Leute wissen, dass noch bevor Karate in Japan angekommen ist, Karate vorher in Hawaii war.
Okay, das heißt von Indonesien, also von Japan, also von Okinawa ist noch...
Okinawa ist die Wurzel.
Die Wurzel.
Mit chinesischen Einflüssen, das Kung Fu. Mit indischen Einflüssen ist es nach Japan gekommen.
Okay.
Dort ist es dann in die heutige Form gebracht worden. Nur heute ist das Zentrum des Karate Europa. Ganz klar. Bitte?
In Japan.
Ist eine Insel südlich von Japan, etwa 1800 Kilometer südlich von Japan. Ist auch von der Kultur deutlich anders. Heute japanische Insel kulturell durchaus eigenständig. Heute, ich war gerade im November dort, merkt man jetzt keine Ressentiments mehr, nur wenn man mit den Leuten spricht, gibt es doch so eine klare Tendenz zu sagen, wir sind Okinawa und Japan ist Japan.
Okay. Ja, das finde ich recht spannend. Weil es jetzt schon Fragen gegeben hat, so aus dem Publikum. Und wir ja alles aufzeichnen, damit jeder nachhören kann. Ich tue ja immer nachhören beim Garten arbeiten. Das ist viel super. Warten wir jetzt dann aufs Mikrofon und fragen vielleicht dazwischen, hat wer jetzt nur eine Frage, bevor wir sozusagen zur Veranstaltung vielleicht selber weitergehen? Also was uns erwarten wird, was in der Zukunft liegt.
Brettl, ich komme aus einer sehr sportbegeisterten Familie, deren Schwergewicht beim alpinen Skilauf gelegen gewesen ist. Und habe eine 13 Jahre jüngere Schwester, die ist bis zum Rennlauf im ÖSV-Jugendkader gebracht hat, gemeinsam mit der Annemarie, wie es noch Bröller Landkassen hat. Und ich kann mich nicht erinnern, habe aber auch nie das Thema angesprochen, ob es da finanzielle Vergütungen gegeben hat. Würde mich interessieren, ist also Karate ein reiner Amateursport? Gibt es zum Beispiel auch Weltmeisterschaften auf Studentenebene? Und wenn es also da auch nicht versteckte Werbeverträge oder Ähnliches geben sollte, wie werden dann Reisen zu Wettbewerben, die von Österreich weit entfernt sind, finanziert? Danke.
Ja, ich fange mit dem letzten an, wie die Reisen finanziert werden. Der Österreichische Karatebund ist der Fachverband, der zuständige Fachverband, einer von 60 Fachverbänden, die in der Österreichischen Bundessportorganisation organisiert sind, zusammengefasst sind und damit ein anerkannter Fachverband. Und die österreichischen Sportfachverbände bekommen über den vor drei Jahren neu gegründeten Bundessportförderungsfonds Mittel, die auf der Basis der Erfolgsberichte und der Erfolge einfach vergeben werden. Und auch der Mitgliederzahlen, da gibt es verschiedene Berechnungsmodalitäten. Auf alle Fälle ist es so, das Geld kommt letztlich aus dem Glücksspiel. Das Geld für den österreichischen Sport kommt aus dem Glücksspiel. Das Budget ist, das gesamtösterreichische Budget für alle Fachverbände ist 80 Millionen Euro. Und aus dem werden vom Alpenverein über die Sportunion, den ASKÖ, den ASFÖ, bis hin zum Skiverband und Judo, Karate, Volleyball, alle Sportarten, die es gibt, werden da finanziert. Und der Österreichische Karatebund bekommt eben auch Mittel aus der Bundessportförderung. Und basieren tut das Ganze auf dem Bundessportförderungsgesetz, das im Jahr 2012 neu gefasst wurde. Und in diesem Gesetz ist eben dann dieser Bundessportförderungsfonds eingerichtet worden. Das heißt konkret zu Ihrer Frage, die Sportler sind Amateure. Was jetzt nur teilweise stimmt, weil wir haben insgesamt 4 Heeresleistungssportler, zwei Sportlerinnen und 2 Sportler. Das sind Weltklasse-Sportler, die eben als Soldaten beim Bundesheer angestellt sind, als Heeresleistungssportler und dort eine Basisversorgung haben. Das heißt, die kriegen 1200 Euro im Monat als Gehalt bezahlt, sind sozialversichert, werden jährlich evaluiert. Das heißt, jedes Jahr gibt es eine sogenannte Athletenbeurteilungskonferenz und da wird geschaut, wie waren die Erfolge des Athleten oder der Athletin im vergangenen Jahr. Und wenn die Erfolge nicht entsprechend sind, dann wird der Dienstvertrag gekündigt. Das heißt, das ist also von Jahr zu Jahr eine doch sehr hohe Leistungsanforderung, für uns eine besonders hohe, weil wir eben eine nicht-olympische Sportart sind und daher nur einen Anspruch haben auf einen, maximal 2 Dienstposten. Und wir haben eben mit der Begründung der Weltmeisterschaft, die ich immer verwendet habe, haben wir eben über die letzten 5 Jahre 4 Sportler gehabt beim Bundesheer. Insofern, das sind Profis, weil man jetzt ganz klar sagen muss, dass um in der Weltspitze mithalten zu können, man im Karate professionell trainieren muss, konkret 2 bis 3 Mal am Tag. Also die trainieren extrem viel. Es ist eine extrem aufwendige Sportart. Geld verdienen kann man damit nicht wirklich. Es gibt seit geraumer Zeit, das war auch eine Idee von mir, die dann weltweit umgesetzt wurde, die sogenannten Premier League Turniere, wo derjenige oder diejenige, die das jeweilige Turnier gewinnt, eine 500 Euro bekommt als Siegesprämie. Mhm. Ja. Also reich wird keiner davon. Die Sportler brauchen sich aber die Reisen natürlich nicht zu bezahlen. Es wird vom Österreichischen Karatebund werden sowohl die Reisen bezahlt, als auch die Trainingslager und Ähnliches wird finanziert. Aber wie gesagt, es gibt keinen wirklichen Profi, der die Perspektive hätte, dass er am Ende seiner Laufbahn vielleicht so viel Geld verdient hat, dass er jetzt nichts mehr arbeiten muss oder so. Das ist nicht der Fall.
Teddy, eine Frage sozusagen, wenn Sie sagen 2 bis 3 Mal täglich am Tag, was trainiert er dann? Also außer Technik und Körper, gehört dann die Meditation dazu oder Persönlichkeit oder Spiritualität oder wie ist denn das dann?
Das ist schon meistens ein körperliches Training.
Ja.
Das hängt auch ab von der Trainingsperiodisierung, das heißt, in welcher Phase des Wettkampfes oder der Vorbereitung man sich befindet.
Ja,
das heißt, es gibt Phasen, wo jetzt eher Grundlagentraining auf dem Programm steht, wo allgemeine und spezifische Ausdauer trainiert wird. Es wird regelmäßiges Krafttraining gemacht, es wird Schnelligkeitstraining gemacht, es wird schnell Krafttraining gemacht und es wird vor allem sehr viel Technik trainiert. Und was eben auch dann wesentlich ist, es gibt ja im Karate diese 2 Disziplinen, Kata und Kumite. Und im Kumite, das ist eben der Zweikampf, da wird eben dann mit Trainingspartnern trainiert, die sehr wichtig sind. Und daher ist man eigentlich, so wie es jetzt ist, momentan mit dem Wettkampfkalender, mit den Premier League Turnieren, sind die Sportler eigentlich das ganze Jahr über, mit Ausnahme vielleicht eines Monats im Dezember, wo es keine Turniere gibt, aber ansonsten gibt es ja eigentlich jeden Monat Turniere. Eine Frage habe ich nur vergessen von Ihnen, ob es Weltmeisterschaften auf Universitätsebene gibt. Ja, ich bin sogar etliche Jahre der Technical Delegate des Universitätssportverbandes gewesen. Es finden genauso wie die allgemeinen Weltmeisterschaften finden alle 2 Jahre Universitätsweltmeisterschaften statt. Wir wollten die eigentlich heuer auch in Linz machen, als sozusagen als Aufwärmevent für die wirkliche Weltmeisterschaft. Nur haben wir sie im österreichischen Wissenschaftsministerium verschlafen. Und jetzt findet es halt in Portugal statt, aber wir haben gesagt, wir machen das. Es kostet euch nur, wir wollen nur in etwa 20.000 Euro, damit wir 10.000 Euro muss man schon zahlen für die, also um sie uns zu bekommen. Und dann hat das Wissenschaftsministerium gesagt, haben wir nicht das Geld. Und dann hat es einen Wechsel im Ministerium gegeben und dann hätte man es plötzlich gewollt und dann war es vorbei, dann war es zu spät.
Nur unter Erklärung von den Begriffen, Sie haben Kata und Kumite angesprochen. Was ist Kata nur einmal und was ist Kumite?
Also Kata
ganz
heißt,
kurz.
Nur Kata heißt Form, ja? Und ist ein Ablauf von festgelegten Bewegungen. Mhm. Jede Kata hat einen Namen und ist eigentlich von der Tradition her die Art und Weise, wie die Kampfkunst von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Das heißt, ein festgelegter Ablauf von Abwehr- und Angriffstechniken, die quasi einen Kampf gegen imaginäre Gegner symbolisieren und die im Wettkampf dann in 2 Disziplinen ausgeführt werden, nämlich als Einzelbewerb, wo einer, eine oder eine auf der Matte stehen und eine Kata vorführen.
Okay.
Und als Mannschaftsbewerb, okay, wo 3 synchron das vorführen.
Okay.
Gemeinsam ist den Kata bewerben, dass es eben ein Kampf ohne Gegner ist. Der Gegner ist quasi nur präsent, okay, indem er die Techniken macht, aber der Gegner ist eben nicht auf der Kampffläche. Und das, die 2. Disziplin ist eben dann Kumite. Kumite heißt Zweikampf. Und da gibt es 5 Gewichtsklassen bei den Damen und 5 Gewichtsklassen bei den Herren. Das heißt, das sind 10 Disziplinen, die da stattfinden. Und dann gibt es noch einen Mannschaftsbewerb bei den Damen, wo 3 Damen hintereinander kämpfen. Und je nachdem, wie viele Siege bzw. Punkte jedes Team macht, das Team gewinnt. Und bei den Herren sind es 5 Sportler hintereinander.
Okay. Und die werden wir eigentlich alle ja im Oktober sehen.
Genau.
Und da sind wir jetzt aktuell bei dem, was wir, auf was wir uns sozusagen freuen dürfen, weil der Ticketverkauf hat ja schon begonnen. Mhm. Und es gibt da verschiedene Formen der Veranstaltung. Es gibt die Wettbewerbe, es gibt aber auch sozusagen Veranstaltungen und Abende mit, sage ich mal, mit kulturellen und Konzerteinfluss und so. Und was ich ja schon weiß, das ist, dass in dem Team einige Leute gibt, die extrem gut Videos machen können und so. Und vielleicht, wenn Sie uns ein bisschen was erzählen, unter welchem Motto und das sozusagen im Herbst abläuft und wie, was uns erwartet.
Da würde ich jetzt fast meine PowerPoint-Präsentation verwenden dafür, weil das ein bisschen einfacher ist da. Die Technik zum Leben erwecken.
Zum Mitlesen. Können. Haben wir jetzt sagen, plaudert, oder? Jetzt haben wir es uns zu gemütlich gemacht.
Naja, für mich ist das durchaus okay. So. Gut, das haben wir jetzt eigentlich eh schon angesprochen, wie groß Karate ist, dass Karate eigentlich eine der größten Sportarten weltweit ist, nämlich die 11. größte Sportart ist. Die starken Nationen sind vielleicht noch ganz interessant, die absolute Hochburg des Karate weltweit ist Frankreich. Absolut. Also die gewinnen die meisten Medaillen, eigentlich bei jeder Weltmeisterschaft. Ein extrem gut organisierter Verband mit 270.000 Mitgliedern, die Türkei auch extrem stark, wo Karate nach Fußball eigentlich die zweitwichtigste Sportart ist. Das ehemalige Jugoslawien ebenfalls. Dann ein Newcomer-Staat ist Aserbaidschan. Italien, traditionell Italien, Spanien, Deutschland. Von dort erwarten wir die meisten Zuschauer. Die letzte Weltmeisterschaft hat übrigens in Bremen, in Deutschland eben stattgefunden. Und damals haben schon viele gesagt, vor allem der süddeutsche Raum, wir fahren lieber nach Österreich in 2 Jahren als nach Bremen. Es ist die 23. Weltmeisterschaft der allgemeinen Klasse. Da haben wir jetzt die beiden Disziplinen noch einmal. Kumite und Kata. Und auf das haben wir jetzt noch nicht zu sprechen gekommen, das werde ich dann noch ansprechen. Ein sehr wesentlicher Aspekt für uns, es ist die zweite Weltmeisterschaft, die zweite offizielle Weltmeisterschaft der Menschen mit Behinderung. Das heißt, eigentlich finden zwei Weltmeisterschaften statt. Aber, und das ist das Neue, wir integrieren die Behinderten in den regulären Wettkampfablauf, weil in Deutschland war es so, dass es eigentlich eher peinlich war, oder es war eigentlich bedauerlich, weil es waren extrem emotionale Momente, nur haben die stattgefunden um Mitternacht im Anschluss an die sozusagen an die normalen Bewerbe. Und das ist was wir damals schon gesagt haben, das wollen wir keinesfalls. Und wir haben uns da in einem sehr intensiven Diskussionsprozess gegenüber dem Weltverband auch durchgesetzt. Weil der Weltverband gesagt hat, ja, jetzt machen wir mal einen Zeitplan. Mhm. Und ja, die Behinderten, die machen wir dann. Und wir haben gesagt, nein, nicht dann, sondern wir legen jetzt fest, wann die Behindertenbewerbe stattfinden. Also Inklusion ist für uns nicht nur ein Schlagwort, sondern das wollen wir auch leben.
Inklusion heißt ja eigentlich sozusagen, dass Menschen mit besonderen Bedürfnissen sozusagen nicht angestickelt werden, sondern dass das ineinander läuft und ein normaler Bestandteil ist.
Genau.
Das ist genauso, wie es besonderen Wert auf Green Events legt.
Genau, das kommt dann eh noch. Im Wesentlichen können wir zwei Phasen unterscheiden. Die Vorphase, also die Pre-Championship Events, da finden Kampfrichterkurse statt, Kommissionssitzungen, der Kongress des Weltverbandes und die Opening Ceremony am 25. Und dann 5 Turniertage, wobei an 3 Tagen, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, die Ausscheidungskämpfe stattfinden werden und an den beiden Finaltagen, Samstag und Sonntag, eben dann die Medaillenkämpfe stattfinden werden. Und am Sonntag findet dann auch noch eine Closing Ceremony statt. Wir haben bewusst auch den Termin so ausgewählt, weil natürlich der Nationalfeiertag da drinnen liegt, dann für den Abbau der 1. November, weil dann unsere Volontäre eben nicht so viele Urlaubstage brauchen. Jetzt haben wir eh gleich den Begriff Volontäre verwendet. Wir werden etwa 500 Volontäre benötigen für den Ablauf des Turniers. Es werden insgesamt 2500 Teilnehmer sein, wobei Teilnehmer jetzt Sportler und Entourage umfasst, also Trainer, Physiotherapeuten, Ärzte und sonstige Offizielle. Und wir erwarten an jedem Wettkampftag 5000 Zuschauer. Das heißt, wir rechnen damit, dass die Halle jeden Tag ausverkauft sein wird. Nach den letzten Schätzungen werden 130 Nationen teilnehmen. Ja, und Österreich ist sehr gut aufgestellt momentan. Wir haben keine sehr breite Spitze, aber wir haben eine Spitze, die in der absoluten Weltklasse angesiedelt ist, die Bettina Blank. Diejenigen, die sich ein wenig für Sport interessieren, werden vielleicht von ihr schon gehört haben. Sie trainiert ja in Oberösterreich, ist eine gebürtige Vorarlbergerin, ist aber seit 3 Jahren in Oberösterreich, trainiert bei uns und ist voriges Jahr Europameisterin gewesen und Silbermedaillengewinnerin bei den European Games. Das sind die europäischen Olympischen Spiele gewesen und hat jetzt vor 14 Tagen den 5. Platz bei der Europameisterschaft, bei der Europameisterschaft in Montpellier belegt. Und die zweite Dame, die Weltklasse ist die Alice Buching. Zweiter Platz bedeutet aktuelle Platzierung in der Weltrangliste. Also die Bettina Blank ist an zweiter Stelle von 308 Sportlerinnen in der Gewichtsklasse bis 50 Kilogramm und die Alisa Buchinger ist an erster Stelle in der Weltrangliste, ist vor 14 Tagen Vize-Europameisterin geworden in Montpellier und war voriges Jahr ebenfalls Europameisterin. Und dann haben wir eben 2 Herren noch, die beiden Damen sind beim österreichischen Bundesheer beschäftigt und die beiden Herren, der Stefan Bocorni und der Thomas Kaserer, sind an 6. bzw. 4. Stelle und der Thomas Kaserer hat auch ein sehr großes Nahverhältnis zu Oberösterreich, weil der hat 9 Jahre in Oberösterreich trainiert, ist ein Absolvent des Burg für Leistungssportler und Ja, und dann haben wir noch die Stephanie Kaup, die auch unter den Top 10 in der Weltrangliste ist. Wenn wir Zeit haben, ich habe dann noch ein Video, wo man die annonciert ein bisschen beim Training und wie das Ganze abläuft. Ja, weltweit ist es eigentlich ein doch ziemlich großes Event. Ich war heute gerade in Wien beim ORF, um die Details noch auszuhandeln für die Übertragungen. Es wird in etwa 100 Ländern werden die Finalbewerbe übertragen. Es gibt also am Samstag und am Sonntag eine Satellitenübertragung, die eigentlich weltweit recht gut angenommen wird. Und die Produktion wird vom Weltverband gemacht. Und die ersten 3 Tage wollen wir selbst produzieren, damit wir eben auch die Österreicherinnen und Österreicher entsprechend präsentieren können. Weil ins Finale muss man erst einmal kommen. Und die Wahrscheinlichkeit, ins Finale zu kommen, ist nicht allzu hoch. Ich würde mal sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass man nicht ins Finale kommt, ist wesentlich höher, als ins Finale zu kommen. Ja, und da sind wir jetzt bei dem, bei der spezifischen Besonderheit dieses Turniers. Es hat noch nie im Karate eine Weltmeisterschaft gegeben, wo ein übergreifendes Konzept dahinter gesteckt ist. Und wir haben uns eben entschlossen, Karate nicht nur als reine Sportart zu präsentieren, weil das wäre das Naheliegendste und das ist das, was bis jetzt immer gemacht wurde, weil die Notwendigkeiten eines Wettkampfes ja eigentlich eh alles diktieren. Das heißt, man beginnt irgendwann einmal mit den ersten Kämpfen und dann qualifizieren sich halt die Sportler fürs Finale und dann finden die Finalbewerbe statt und dann ist das Turnier zu Ende. Und dazwischen ist eigentlich den ganzen Tag Stress und es passiert sehr viel. Und wir haben gesagt, wir wollen die Chance nutzen. Es ist ja die erste Weltmeisterschaft und voraussichtlich auch die letzte für Jahrzehnte, die in Österreich stattfinden wird. Wir wollen die Chance nutzen, um einfach Karate zu präsentieren als etwas, was mehr ist als ein Sportevent. Und wir haben hier 5, nachdem wir 5 Wettkampftage haben, haben wir 5 Werte aus dem traditionellen Karate entnommen und haben die in Verbindung gebracht mit Segmenten aus unserer Gesellschaft beziehungsweise mit Werten unserer Gesellschaft. Und daraus hat sich dann eben dieses Konzept entwickelt. Wir haben dann jedem Wert eine Farbe zugeordnet und haben jetzt unsere gesamte Marketingkampagne auch auf dem aufgebaut und präsentieren das jetzt eigentlich schon geraume Zeit weltweit und jetzt kann man sagen, ist es so wirklich angekommen in den Köpfen der Leute. Ich habe jetzt gerade vor 14 Tagen da in Montpellier die Präsentation beim Europäischen Kongress gemacht und da ist jetzt richtig eine Begeisterung, eine Aufbruchstimmung und die Leute sagen jetzt schon, wir sind jetzt richtig neugierig, was da jetzt passiert, weil das, was im Karate passiert, das wissen wir eh. Das ist eh immer dasselbe bei jeder Weltmeisterschaft. Aber was da jetzt drumherum noch alles passieren wird, da ist jetzt wirklich eine große Spannung schon entstanden und ja, und ich möchte das jetzt ganz kurz vorstellen. Dieses Kanji, dieses Schriftzeichen bedeutet Hara. Hara, das Zentrum. Und das ist eigentlich zunächst einmal im Karate körperlich zu verstehen. Im Tanz spricht man vom Zentrum. Im Karate heißt das eben Hara. Und das ist der Sitz des Schwerpunkts. Im übertragenen Sinn ist es aber der Sitz der inneren und äußeren Kraft. Und das wird auch im Japanischen so verwendet. Jemand, der ein gutes Hara hat, damit wird gemeint, das ist jemand, der in sich ruht. Man sieht es auch in den Darstellungen, die Buddha-Statuen, die haben immer einen ziemlich großen Bauch. Und das ist eben so typisch dieses Verständnis, dass das Zentrum der Kraft irgendwo im Unterbauch liegt und dass Bewegungen im Karate durch Hara, durch das Körperzentrum gesteuert werden. Und dass der Energiefluss auch aus dem Hara kommt. Und ich habe in der Vergangenheit auch mit Tänzern schon gearbeitet eben und bei denen ist es ähnlich. Nur nennen sie die halt nicht Hara, sondern die nennen sie halt Zentrum. Aber dort werden auch die Bewegungen aus dem Zentrum eingeleitet. Und wir haben also auch in unserem Training mit Tänzern aus dem Landestheater gearbeitet. Und letztlich geht es in den bei Hara geht es um das Einswerden der körperlichen und der mentalen Energie. Und im Japanischen gibt es auch den Ausdruck mit dem Hara-Denken, weil die fernöstlichen Kampfkünste eben genau diese Dichotomie zwischen Körper und Geist nicht kennen. Und wir haben dann gesagt, das Zentrum einer Gesellschaft ist die Kultur. Und ohne Kultur ist eine Gesellschaft nur eine bloße Ansammlung von Menschen. Und daher, eben ausgehend von Linz 09, haben wir gesagt, wir wollen hier Linz als Kulturstadt präsentieren und wir wollen hier verschiedene kulturelle Events in diese Weltmeisterschaft integrieren. Und an erster Stelle kann man jetzt da die Eröffnungszeremonie nennen, die auch eine Premiere ist. Aus mir niemals nachvollziehbaren Gründen, schon als Sportler, habe ich mir immer gefragt, wieso ist es im Karate üblich, dass man die Eröffnungszeremonie am Freitag macht. Also der Wettkampf fängt am Mittwoch an, dann ist Mittwoch, Donnerstag, Freitag sind Wettkämpfe und am Freitag am Abend ist die Opening Ceremony. Was den angenehmen oder unangenehmen Nebeneffekt hat, dass die Sportler, die schon ausgeschieden sind, wollen eigentlich nicht mehr dabei sein. Und diejenigen, die am Samstag und Sonntag das Finale haben, wollen nicht dabei sein, weil sie sich aufs Finale vorbereiten müssen. Und meistens sind die Eröffnungszeremonien so, dass es ein March-In gibt und da marschieren dann halt alle Nationen ein. Die Sportler müssen zuerst einmal schon eine oder zwei Stunden auf dem Gang draußen stehen, bis sie drankommen. Und dann stehen sie drinnen noch herum und dann gehen sie wieder raus. Und das war die Eröffnungszeremonie. Und dann haben wir gesagt, wir wollen das nicht haben. Und haben also bereits damals, habe ich bereits 2010, 2011, habe ich dem Präsidenten des Weltverbandes das als Idee präsentiert, wir wollen eine eigene Eröffnungszeremonie machen. Da haben sie gesagt, das ist super, das wollen wir, das ist eine gute Idee, machen wir. Nur das Problem war, je näher das jetzt gekommen ist, desto mehr sind sie davon abgerückt und gesagt, ja, es ist so problematisch und die Nationen müssen früher anreisen und der Kongress muss dann einen Tag früher stattfinden und wir müssen alles verändern und der Kampfrichterkurs muss früher anfangen. Und das war dann wirklich ein harter Kampf, bis wir uns da durchgesetzt haben, dass am Dienstag am Abend eine Eröffnungszeremonie stattfindet und da wollen wir eben Österreich und Linz als Kulturnation präsentieren und es wird dort keine oder fast keine Karatevorführung geben. Weil die Leute, die aus dem Karate kommen, haben eigentlich gar kein Interesse an Karate, weil sie es eh genug sehen. Und bei einer Karate-WM, eine Karate-Vorführung machen, finde ich jetzt nicht sonderlich prickelnd. Und daher haben wir sehr früh, schon im Jahr 2011, begonnen, ein erweitertes Organisationskomitee zu formieren, in dem mehr oder weniger alle Linzer Kulturinstitutionen vertreten sind. Vor allem auch die Anton Bruckner Privatuniversität und mit ihnen zusammen und dem Ars Electronica Center und anderen Kulturinstitutionen wollen wir hier eine Eröffnungsfeier neuen Stils auf die Beine stellen. Wie es ganz genau ausschauen wird, wissen wir noch nicht. Wir vermarkten es momentan eben als Konzert. Es wird ein Konzert sein. Wir wollen auch keinen normalen March-In machen, weil wenn 130 Nationen jetzt alle einzeln einmarschieren, dann ist es für die Zuschauer auch nicht unbedingt das aufregendste Erlebnis. Und ganz abrücken wollte der Weltverband nicht. Und jetzt haben wir uns darauf geeinigt, dass die Sportler von vier Seiten einmarschieren und dass es maximal 15 Minuten dauern darf, dieser March-In.
Aber ein bisschen was können wir da schon verraten, oder? Ja. Schon, oder? Ja, weil im Grunde genommen ist es so, was ich weiß, ja. Ist ja so, dass da schon ein Symphonieorchester spielen wird und dann gibt es ein paar so Leserdinger und zu Einspielungen und so. Also es ist jetzt irgendwie da schon eine Inszenierung und eine Geschichte dahinter und man darf sich auf was freien. Also ich finde, das klingt mit Lichtinstallationen, Videoperformance und Einbeziehung des Publikums sowie der Sportler richtig gut. Also so wie es sich gehört für UNESCO City of Media Arts eigentlich. Und ich bin schon gespannt, wie es wird. Und ich glaube, das darf man jetzt auch schon erzählen, oder?
Ja, ja.
Laut. Weil man wir sollen ja Tickets zu verkaufen, oder?
Das stimmt, ja. Also. Wobei, das ist nur ein Sorgenkind von uns, weil nachdem es noch nie eine Opening Ceremony gegeben hat, ist es so, dass, also eine dezidierte Opening Ceremony, dass eigentlich international niemand die Notwendigkeit sieht, sich dafür Karten zu kaufen. Mhm. Das heißt, der Finaltag ist zu 92% bereits ausverkauft, der Samstag. Aber das Eröffnungskonzert, da haben wir noch sehr wenige Karten verkauft. Und die Anton Bruckner Uni sagt uns natürlich, sie haben auch ein treues Publikum, das dort dann dabei sein wird, aber wir haben durchaus noch Luft nach oben. Also,
ich meine, ich glaube, es geht auch vor allen Dingen darum, dass man da schon sagen muss im Vorfeld, wir haben ja die Diskussionen miterlebt, dass diese Fusion von Kultur und Sport, die ja eigentlich sehr zeitgemäß ist, was eigentlich manchmal ein bisschen schwierig ist und deswegen auch, glaube ich, das durchaus gebrauchen kann, aber dass man jetzt bald davon zu erzählen beginnt und einfach das wagt, es zu tun oder auch irgendwie da hinzugehen, obwohl man es jetzt nicht genau weiß, weil ich kann mich an Diskussionen erinnern, in diesen Kulturrunden, wo es geheißen hat, ja, soll ich meine Ausstellung zum Thema Sport machen, und dann ist es so gewesen, dass ein Rundlauf gegangen ist und gesagt worden ist, ja, dass es halt total schwierig ist, weil ein Sportpublikum in der Regel nicht so leicht ins Museum geht, also die haben herumtelefoniert in Deutschland und so, und ich glaube, dass man das einfach auch erzählen darf, dass man sagt, okay, Karate ist einmal ein bisschen was anderes und wir können was ausprobieren und das tun wir halt gerade in Linz, weil das auch gut daher passt.
Ja.
Und was mich auch noch interessiert, ist eigentlich diese Volontäre, hast du ja eigentlich, dass sie jetzt Unterstützer suchen, die freiwillig mithelfen, oder? Haben sie schon alle oder brauchen sie noch?
Wir könnten das Turnier jetzt auch schon machen, ja, weil das natürlich skalierbar ist.
Ja.
Aber es sind durchaus noch Openings.
Also ich kann ja sagen, meine Kollegin, die Lucia Pratt, war ja mit den Herren, also mit dem Karate-Team, jetzt gerade in Montpellier und ist zurückgekommen und das Erste, was gemacht hat, ist, Barbara, ich brauche in der Zeit frei, ich gehe gerne als Volontär. Gehe das? Die ganze Woche. Und da bin ich kurz einmal blass geworden. Gott sei Dank haben wir ja die Hauptprojekte im ersten Halbjahr. Halt, die ist total begeistert. Sie kann nur heute nicht, weil sie ist Sportlerin. Aber die ist schon wild entschlossen.
Ja. Das ist auch etwas, was wir anders machen wollen als in der Vergangenheit. Wir wollen die Volontäre halt auch entsprechend wertschätzend behandelt sehen und haben also für die auch ein sehr hochwertiges Outfit schon kreiert, das es auch schon gibt und das wir auch einmal präsentieren werden. Die Volontäre müssen bei uns nicht in der Sporthalle auf einem Matratzenlager übernachten, wie es in Deutschland der Fall war. Und wir nehmen dafür auch wirklich viel Geld in die Hand, dass die Volontäre auch entsprechend versorgt werden.
Das kann ich nur bestätigen, weil ich kenne das Programm und wir sind bei der Schulung integriert und sind schon.
Ja, im Juli wird es die erste Volontärsschulung geben.
Genau.
Wir wollen auch, und das ist auch ein Unterschied, weil die Deutschen waren ja so überzeugt 2014, dass sie die beste Weltmeisterschaft aller Zeiten auf die Beine gestellt haben. In der Zwischenzeit, und wir haben ja das Verhältnis zwischen Österreich und Deutschland ist ja bekanntermaßen ja nicht ganz friktionsfrei, weil das ist ja bekannt, aber
familiär, könnte man sagen.
Ja, genau. Aber in der Zwischenzeit haben sie sich verabschiedet von dem Gedanken, dass sie was Besseres auf die Beine gestellt haben. Aber was auch schön ist, wir sind ja in Bremen ja voll integriert gewesen. Ich hatte schon sehr gute Kontakte zum Zeitpunkt meiner Bewerbung. Und wir haben zum Zeitpunkt der Bewerbung mit den Deutschen schon ausgemacht, dass wir mit unserem Organisationsteam vor Ort sein werden. Und wir waren mit einem sehr großen Team bereits 2014 dabei. Mhm. Und daraus sind auch tatsächlich menschliche Freundschaften entstanden. Mhm. Und alle Organisationsleiter, die bei der WM in Bremen vor Ort im Einsatz waren, alle sind bei uns ebenfalls als Volontäre tätig.
Sehr gut.
Und, was auch interessant ist, unser Team hat in Bremen schon so einen Eindruck hinterlassen, dass zunächst einmal der Hans-Werner Streicher mir gesagt hat, ich muss jetzt eine Liste anfangen, weil alle wollen zu uns kommen. Die haben schon so einen guten Eindruck gehabt von unserem Team, weil wir waren 2012 schon so gut organisiert, dass die Deutschen gesagt haben, wir wollen eigentlich zu euch kommen, weil wir wollen die Weltmeisterschaft erleben, die wir eigentlich machen wollten. Und dann war es, dann ist nur was Interessantes entstanden. Dann habe ich eine Anfrage über Facebook bekommen von einem Deutschen, den ich nicht kennt habe, ob er das WM-Logo haben darf. Weil er möchte eine Facebook-Gruppe gründen. Und dann habe ich gesagt, ja, und habe ihm das WM-Logo geschickt. Und dann war innerhalb von sehr kurzer Zeit, haben 150 Leute aus Deutschland, 150 Leute haben sich dort eingetragen, WM 2016 Volunteers.
Cool.
Und wir haben, also die größte Gruppe der Volontäre sind Deutsche momentan.
Super.
Mehr als Österreicher, was ich ein bisschen beschämend finde, aber ist halt so.
Das wird sich jetzt ändern, wenn wir die nächsten 4 Punkte nur darlegen. Genau. Ich glaube ja, dass wir da voll viele Multiplikatoren und begeisterte Charakter leider am
Schluss haben. Eine sehr charmante Überleitung haben Sie da jetzt geschafft.
Gell? Schon, gell? Nein, wissen Sie, es ist immer ein strenges Zeitregiment da herinnen, sonst kriege ich geschimpft am Schluss.
Ja, das so. Also, das ist ein ganz, ganz wesentliches Kanji. Dieses Zeichen bedeutet Do, der Weg. Und ich habe es jetzt erst schon angesprochen. Do steht für Entwicklung, Streben, Wachsen, Bewahrung, Veränderung. Es steht für Entwicklung, für Verantwortlichkeit, für das Streben des Menschen nach Entwicklung der ihm innewohnenden Potenziale. Und da ist für uns dann eigentlich der Schritt ein sehr kleiner gewesen zum Thema Verantwortlichkeit für die Umwelt, Nachhaltigkeit, Green Event. Und das ist ein ganz, ganz großes Thema für uns geworden, wo auch das Land Oberösterreich sich beteiligt hat durch eine Subvention, die wir bekommen haben. Und es ist uns allen, den leitenden Personen aus dem Organisationskomitee, die ja nur sehr wenige sind, ein persönliches Anliegen, eine nachhaltige Veranstaltung zu organisieren. Aber es ergibt sich für uns auch aus dem Verständnis des Karate Do, dass wir nicht jetzt eine normale Veranstaltung machen, ohne auf die Umwelt Rücksicht zu nehmen. Mhm. Und hier haben wir sehr viele Schritte gesetzt. Nach den Grundsätzen Umweltbelastung minimieren, die regionale Wirtschaft fördern, soziale und kulturelle Akzente setzen und die Nachhaltigkeit auch kommunizieren. Auch das, man muss das ja auch im internationalen Kontext sehen. In Österreich sind wir ja anders aufgestellt. Ich habe letzte Woche eine sehr intensive Besprechung gehabt mit der Frau Magister Fieder vom ORF, die den Song Contest organisiert hat. Und der Song Contest war die größte Veranstaltung im kulturellen Bereich, die jemals als Green Event stattgefunden hat. Und die Karate WM wird die größte Sportveranstaltung sein, die als Green Event organisiert wird. Und dieser Aspekt der Nachhaltigkeit betrifft einerseits das Turnier selbst, also das, was in der Tipps Arena passiert, aber auch das, was rundherum passiert und was im Design Center passieren wird, der Kongress und die anderen Dinge. Die Implikationen, die mit dieser Umweltzeichenzertifizierung, das da unten ist, dieses Zeichen ist das österreichische Umweltzeichen, verbunden sind umfassen eigentlich alle Bereiche des Turniers, von den Locations, den Turnierlocations, über das Catering, wo wir einen Caterer gefunden haben, der tatsächlich unser Konzept auch aufgegriffen hat und das auch lebt und hier in einer ganz tollen Weise sich um regionale Produkte, um biozertifizierte Produkte bemüht. Für uns ist auch ein großes Thema die Halal-Zertifizierung. Das haben wir eigentlich auch ein bisschen unterschätzt, aber ich habe das bei mehreren Präsentationen weltweit jetzt schon gesagt und ich habe in Jakarta dann einige Nationen gehabt, die dann zu mir gekommen sind und gesagt haben, das ist unglaublich und das ist toll und wir sind alle schon begeistert, weil das für einige Nationen wirklich ein großes Thema ist. Die Beschaffung, die Kommunikation, die Beherbergung, also all diese Bereiche bis hin zur Mobilität, wo wir Elektroautos verwenden werden, wo wir die Besucher auffordern, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen. Wir werden auch den gesamten Parkplatz sperren. Das heißt, wir werden auch von der Seite her keine Anreize schaffen, mit dem Auto anzureisen. Wahrscheinlich werden wir es auch aus Sicherheitsgründen tun müssen. Das ist ein anderes Thema, über das ich nicht so gern rede, aber das uns ziemliche Kopfzerbrechen bereitet, die Sicherheit. Also der gesamte Bereich auch der Kommunikation, wo wir erstmals, das sind Kleinigkeiten, aber die auch international immer wieder Beachtung finden, wo wir erstmals das Bulletin, das ist so das Handbuch, das halt herausgegeben wird vor der Weltmeisterschaft, wo alles drinnen steht, das wir nicht ausgedruckt zur Verfügung gestellt haben. Das war in der Vergangenheit immer und ich habe das immer beobachtet, dass jede Nation bei der Registrierung für das vorhergehende Turnier gibt es dann das Bulletin und jeder nimmt es mit und das sind ungefähr 150 Seiten, die dann meistens in den Papierkorb wandern. Und solche kleinen Dinge haben wir eben auch international in die Köpfe schon transportiert. Und es gibt ja durchaus Nationen, für die das noch sehr weit weg ist. Mhm. Und eine Karate-Weltmeisterschaft als Green Event zu organisieren, an das hat bis jetzt noch nie jemand gedacht. Und da haben wir schon auch einfach, nur indem wir das thematisiert haben, haben wir schon einiges an Veränderungen in den Köpfen geschafft.
Und viel Arbeit. Ich kenne das Programm, wir haben das voriges Jahr gemacht. Arbeit, ja. Das heißt, es ist ein Punktesystem, wo man wirklich einen Katalog bekommt, vom Einkauf von A bis Z und für alles, was nicht umweltgerecht ist, gibt es sozusagen Minuspunkte und für alles, was man vermeidet, gibt es Pluspunkte und das ist eine richtige Challenge, weil man muss vom Einkauf bis zum Schluss alles belegen. Das heißt, man muss von Anfang an sagen, welches Papier wird genommen und so weiter, welche Farben und XY. Also Respekt.
Ja.
Respekt.
Auch bei den T-Shirts.
Das gibt, also das sieht man da gar nicht richtig. Also ja. Das kann man da gar nicht so richtig wiedergeben, wie aufwendig das ist.
Das schaut harmlos aus, ja.
Es ist...
Zur Frage.
Ich würde nur gern, wenn wir relativ weit schon in der Zeit sind, die Sachen jetzt ein bisschen durchziehen und dann vielleicht am Schluss nur die Geschichten später machen im persönlichen Gespräch oder am Schluss die Fragen anhängen. Das war ich würde gern den Gast zum Schluss kommen lassen. Denn bitte. Nur damit man da, wenn man irgendwie.
So, und das habe ich vorher bei den vorhergehenden Folien, da habe ich das nicht erwähnt. Wir haben also jeden Tag, das ist jetzt Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, also Mittwoch ist das Motto eben Hara, Kultur, am Donnerstag ist Do und am Freitag ist dann Kime. Und dieses Kanji Kime bedeutet übersetzt Entscheidung. Kime ist eine Qualität der Bewegung, die es eigentlich nur im Karate gibt. Man kann es übersetzen mit Fokus, Brennpunkt. Das ist so das Einrasten der Technik am Ende. Es wird also die Technik mit maximaler Energie, mit maximalem Qi. Qi heißt ja Energie, auf Chinesisch heißt es Qi. Mit maximaler Energie durchgeführt. Und das ist aber etwas, wo eben Körper und Geist sich vereinigen in einem einzigen Punkt, in einem einzigen Moment. Und durch Kime erzielt der Mensch seine maximale Wirksamkeit. Und Kime, wie gesagt, das Kanji bedeutet eben Entscheidung. Und da haben wir gesagt, Menschen mit Behinderung sind für uns das beste Beispiel für Kime, für Entscheidungskraft, weil Menschen mit Behinderung brauchen schon in ihrem Alltag sehr viel Kime, sehr viel Entscheidungskraft. Und daher haben wir uns entschlossen, an diesem Tag, am Freitag, die Behindertenbewerbe durchzuführen und eben auch diese Inklusion durchzuführen, dass die Behinderten wirklich in die Mitte der Weltmeisterschaft auch geholt werden. Und wir haben in sehr intensiven Verhandlungen mit dem Weltverband auch durchgesetzt, dass ein Behindertenbewerb an einem der Finaltage auch stattfindet. Weil das war auch nicht in den Köpfen, weil die Finaltage sind ganz genau durchstrukturiert, weil da gibt es Satellitenzeit. Und das geht auf die Sekunde, wird also die Satelliten, der Satellit zugeschaltet und auch abgeschaltet. Und daher wollte der Weltverband da eben das nicht für die Behinderten hergeben. Und wir haben uns da auch durchgesetzt und eben die Behinderten wirklich in die Mitte des Turniers geholt. Das nächste Kanji bedeutet Kamae, die Bereitschaft. Kamae ist eben eine innere und äußere Haltung der Bereitschaft. Eigentlich im Karate heißt es die Kampfhaltung. Also es gibt eine Kampfposition, die man einnimmt, die aber letztlich auch nichts anderes ist, als sich bereit zu machen für einen Angriff oder sich zu verteidigen, sich bereit zu machen, sich in alle Richtungen zu bewegen. Und dieser Begriff der Bereitschaft spiegelt sich ja auch in einer mentalen Haltung wider, wo wir gesagt haben, das ist eigentlich die geistige Haltung des Künstlers, der offen ist, der bereit ist, auf seine Umwelt, auf Veränderungen in der Gesellschaft zu reagieren und auch zu agieren. Und daher wollen wir an diesem Tag Kunstevents in den Mittelpunkt stellen. Das ist der Samstag, wird wahrscheinlich der am stärksten frequentierte Tag sein, wo wir jetzt schon eben 92% der Karten verkauft haben. Und da wollen wir diverse Kunstevents präsentieren und eben Karate eben auch in diesem Kontext zeigen. Ein Projekt, nebenbei gesagt, in diesem Kontext ist eben ein Buch, ein Karatebuch, ein dreibändiges Werk, wo wir bei der Weltmeisterschaft den dritten Band dann produzieren werden, dessen Verleger ich bin. Und das Buch ist auch ein Kunstprodukt, also eine handgefertigte Limited Edition in höchstmöglicher Qualität und auch inhaltlich das ultimative Karatebuch. Ja, und dann der letzte Tag. Dieses Kanji bedeutet eben Re, die Verbeugung oder der Gruß, als Ausdruck der Höflichkeit, des Respekts. Aber eine andere Bedeutung dieses Kanjis ist auch Dankbarkeit. Also sich zu bedanken durch die Verbeugung. Und das, haben wir gesagt, ist das, was für den letzten Tag am passendsten ist. Die Medaillenzeremonien finden statt und die Sportler verbeugen sich und die Veranstalter verbeugen sich quasi vor den Zuschauern, vor den Menschen, die beigetragen haben zum Gelingen dieses Events. Und insofern ist also diese Verbeugung ein Ausdruck der Achtsamkeit, der Dankbarkeit und des Respekts. Und der sportliche Wettkampf ist eine Form des Umgangs miteinander, wo man letztlich darauf angewiesen ist, einen Gegner zu haben, um zu verlieren oder zu gewinnen. In jedem Fall ist ein oder soll letztlich die Funktion des Sportes in unserer Gesellschaft auch mit diesem Wert der Dankbarkeit und des gegenseitigen Respekts verbunden werden. Und ich glaube, das ist gerade in unserer Zeit und vor dem Hintergrund der internationalen Situation etwas, was sehr passend ist in diesem Zusammenhang. Ja, und das ist dann das Ende der Karate-Weltmeisterschaft und das Ende meines Vortrages sozusagen.
Danke. Gut, wir haben eine Frage im Publikum. Ich würde sagen, wir machen nur eine kurze Fragerunde und dann können wir eigentlich an die Bar gehen ins persönliche Gespräch, würde ich sagen. Ja, bitte.
Bitte, ist Karate in erster Linie eine Sportart oder ist es ein Bildungsziel, welches durch die Verbindung zwischen Kunst und Sport erreicht werden soll? Und geht es, wie Sie sagten, aus dem Unbewussten hervor, wenn es ein Bauchgefühl sein soll oder vermitteln soll? Und wie verlaufen da die Reaktionen? Vom Bauch zum Hirn oder umgekehrt? Weil die Anweisungen an die Gliedmaßen, die kommen ja meistens vom Hirn.
Gibt's sonst noch Fragen? Weil dann könnte man die sammeln.
Mir ist aufgefallen, oder ein Vergleich dazu, die Entschuldigung.
Doch nacheinander. Nein, beantworten wir als Erster die vorherige Frage.
Interessante Frage. Wenn Sie mich jetzt fragen, ist es ein Sport oder ist es ein Bildungsziel, haben Sie glaube ich das genannt, dann würde ich sagen, ich würde eher Letzteres sagen. Ich würde es vielleicht nicht als Bildungsziel bezeichnen, aber wenn ich mich zwischen den beiden Begriffen entscheiden müsste, würde ich sagen, ja. Letztlich betrifft das auch meine eigene Tätigkeit. Ich sehe mich, oder die Tätigkeit des Trainers, unter Anführungszeichen, ist im Karate eine wesentlich breiter angelegte, und ich sehe mich, es heißt auch nicht Trainer, sondern Sensei, und Sensei heißt eigentlich Lehrer, und mir geht es eigentlich, und ist es immer in meiner Tätigkeit darum gegangen, Menschen zu erziehen, Menschen Werte zu vermitteln, und das ist eigentlich das, was im Karate stattfindet, Wertevermittlung. Das, was wir präsentieren bei einer Weltmeisterschaft, ist natürlich Sport, und Sport ist etwas, was einen definierten Platz in unserer Gesellschaft hat. Über Sport kommt man an Subventionen, und ohne Sport könnten wir diese Weltmeisterschaft nicht machen. Ja? Aber das, worum es eigentlich geht im Karate, ist eben einen Weg zu gehen, und das ist ein lebenslanger Weg, und der geht über den sportlichen Wettkampf weit hinaus. Der sportliche Wettkampf ist eine bestimmte Phase im Leben eines jungen Menschen, und es gibt zunehmend auch ältere Menschen, die mit Karate beginnen und sehr viel Nutzen daraus ziehen. Es gibt in Deutschland ein Forschungsprojekt an der Universität Regensburg, wo mit Senioren gearbeitet wird, und die Erfolge sind geradezu sensationell, auch medizinisch gesehen. Und interessanterweise, und das geht jetzt auch wieder in Richtung Ihrer Frage, die stärksten Effekte hat man nicht im körperlichen Bereich, sondern im mentalen Bereich festgestellt.
Das heißt, man kann jederzeit mit Karate anfangen.
Genau so ist es.
Gut.
Ja, jetzt möchte ich meine Frage formulieren. Wie Sie von den Zielen gesprochen haben, dass letzten Endes, dass man ein besserer Mensch wird und an sich arbeiten soll, das hat mich sehr an die Freimaurer erinnert, die ja genau dieselben Werte haben. Mhm.
Stimmt, ja.
Ist das vergleichbar? Ich meine, wir haben zwar Rituale,
ist das vergleichbar? Das ist eine sehr interessante Beobachtung, die Sie gemacht haben. Ich habe was Ähnliches. Ich habe in Israel einen Freimaurer kennengelernt, und der hat mir Unterlagen gegeben, und ich habe mir das angeschaut und gesagt, das kommt aus dem Karate, ja. Das ist eins zu eins.
Darum, das hat mich sofort an das erinnert.
Es gibt keine Verbindung zur Freimaurerei, kann ich sagen, aber von den Werten her, von den Werthaltungen, absolut.
Um ein besserer Mensch zu werden, vollkommen fast, also so gut es geht, so gut jeder das schafft. Also das ist das Ziel der Freimaurer.
Das stimmt. Und das,
und das hat mich eben so an das erinnert.
So hat es Funakoshi auch formuliert. Und Sie haben vollkommen recht. Also soweit ich bin jetzt kein Experte in der Freimaurerei, aber soweit ich das kenne und soweit ich mich da eingelesen habe, ist es tatsächlich so. Dass
gut, okay, danke.
Ja, ich habe mich mit Karate wirklich noch nie in meinem Leben beschäftigt. Und meine Frage ist jetzt wirklich ganz konkret, ist es jetzt ästhetisch? Warum soll man denn zu so einem Kampf als Zuschauer hingehen? Ist das schön zu anschauen oder was? Da müssen wir auch die Regeln irgendwie kennen. Ich habe jetzt fast ein bisschen damit gerechnet, dass Sie uns vielleicht irgendwelche Beispiele zeigen, worauf man dann achtet.
Ich glaube, das sind mehrere Stunden, was ich da an Videomaterial mit habe.
Aber als Lichtfachmann geht man hin und schaut sich's an, weil es schön ist.
Wir verwenden sehr viel Aufmerksamkeit und sehr viel Mühe darauf, es zuschauergerechter zu machen. Es ist natürlich ein Thema, ist, dass es eine sehr schnelle Sportart ist, dass alles sich um Schnelligkeit und Schnellkraft dreht und dass für ein ungeschultes Auge viele Dinge nicht erkennbar sind, vor allem die Punkte in den Kämpfen nicht wirklich gut erkennbar sind, oft. Und da haben wir jetzt auch schon Lösungen, dass wir, da gibt es Animationen und Video-Replays, sodass also unmittelbar danach der Punkt in Zeitlupe gezeigt wird. Wir machen dazwischen immer wieder eine Erklärung der Regeln und etwas, was sehr wohl ästhetisch ist und auch zugänglich ist für Laien, ist die Kata. Also Kata, die Form, das ohne, wo kein Gegner ist. Das ist was sehr ästhetisch ist. Und ich kann gerne nachher noch was zeigen, sodass Sie ein bisschen einen Eindruck kriegen davon. Das ist etwas, was auch für den Laien zugänglich ist. Und das habe ich auch schon ausprobiert, dass auch die Laien da sagen können, der war besser. Ohne jetzt irgendwie eine Expertise zu haben. Also ich würde mal sagen, ja, es ist sicher was Spannendes, was Aufregendes, wo man, es ist schwieriger als Basketball oder Fußball, das schon, ja. Weil wenn der Ball im Tor ist, dann weiß jeder, okay, das ist eindeutig. Ja. Das Problem haben wir und das ist uns auch bewusst und das war auch in der Vergangenheit ein Riesenproblem, auch bei der vorletzten Weltmeisterschaft in Bercy, wo sehr viele Zuschauer waren, hatten wir das Problem, dass wir mit einer Sportmarketingfirma in Kontakt waren, die überlegt haben, unsere Weltmeisterschaft zu vermarkten. Und die haben es dann letztlich deswegen abgelehnt, weil die gesagt haben, es ist zu wenig zugänglich für Sportler. Und die Franzosen, das muss man auch dazu sagen, die haben zwar eine tolle Videowahl gehabt, aber haben keine Inserts gehabt, haben keinen Punktestand eingeblendet, nur an den Finaltagen. Und das war schlecht. Und davon haben wir gelernt und wir wollen es besser machen.
Dann würde ich einfach vorschlagen, die eine Frage nehmen wir noch und dann schauen wir uns als Abschluss ein wunderschönes Video vom Karate an, oder?
Ja, es ist jetzt eine sehr persönliche Frage. Wann und wieso sind Sie ausgerechnet zu Karate gekommen?
Das ist interessant, das haben mich in letzter Zeit relativ viele Leute schon gefragt. Ich kann die Frage nicht wirklich beantworten. Ich war 11 Jahre alt und ich habe ein Plakat gesehen und wollte das machen. Und es gab niemanden, der gesagt hat, mach das. Meine Mutter hat gesagt, naja, ich weiß nicht, was das ist, aber mach das halt so ungefähr. Also es hat mich irgendwas hingezogen dorthin, weil man wusste damals ja auch nicht wirklich was drüber. Auch ich nicht. Und ja, ich habe es angefangen und nie
mehr aufgehört. Was war das? Ein Plakat haben Sie gesehen?
Genau, ein Plakat.
Wo war das?
Naja, in meiner Heimatstadt, in Schwanenstadt, habe ich ein Plakat irgendwo auf der Straße hängen gesehen.
Also ich habe noch nie ein Plakat gesehen. Außer jetzt diese...
Ja, da muss ich mit den Linzer Vereinen reden, dass das besser plakatieren. In Städten hat man eh ein bisschen das Problem, wie man an die Leute herankommt, das ist richtig. Ja. Aber es geht zunehmend der Kontakt über das Internet halt einfach heutzutage.
Und Sie haben dann den richtigen Weg
zu Karate? Genau, ich habe begonnen und habe nie mehr aufgehört damit.
Okay, danke.
Und das ist ungewollterweise oder unbeabsichtigterweise zum bestimmenden Thema meines Lebens geworden.
Gut. Gibt es da herüben irgendwelche Fragen? Weil sonst würde ich sagen, Video, wir wollen was sehen, glaube ich. Okay. Danke und bitte gerne. Video
läuft.
Ja.
So, aber jetzt ganz spontan, weil Sie mich gefragt haben, ob es ästhetisch ist. Das ist Kata übrigens, das ist Kata.
Das ist diese Vorführung.
Genau, das ist die Form. Genau.
Dieser Kontrast gewollt.
Ja. Aber wie gesagt, das ist jetzt was, das ist jetzt ein eigenes Kunstprojekt, an dem ich involviert bin, das nennt sich L'efficacia dell'arte. Und da gibt es noch andere Videos und ein Teil des Projektes ist dann auch dieses Kunstbuch. Ich habe es jetzt nur deswegen gezeigt, weil das jetzt das ist, worum es uns eigentlich jetzt geht. Im Wettkampf wird im Prinzip das Gleiche gemacht, nur ohne Musik halt.
Und haben wir nur ein Kampfvideo, ein kurzes? Nur so, damit wir den Vergleich sehen, aber das, dann hören wir wirklich auf. Oder?
Ich kann ein kurzes Video. Also angeblich, ich kann das jetzt nicht wirklich profund beantworten. Ich kenne in Amerika zwei Leute, die mit Autisten arbeiten und die mir sagen, dass sie sehr gute Erfolge haben. Also ich traue mir jetzt keine persönliche Meinung dazu zu äußern, aber ich kann es mir vorstellen, dass es interessant ist. Das, was mir die erzählt haben, ist das, dass die Leute ausgeglichener sind und dass die dass sich die Symptome verbessern. Könnte durchaus interessant sein. Also ich habe jetzt noch eines, wo man unsere Sportler sieht.
Sehr gut, weil dann sind wir punktgenau fertig.
Bitte? Ja, das sehen Sie jetzt. Genau. Dann machen wir das.
Immer wieder Herausforderung zu haben.
Naja, das Problem. Karate-do heißt der Weg der leeren Hand. Kara bedeutet im Japanischen leer, unbewaffnet und Te bedeutet Hand. Also kommt in dem Wort schon zum Ausdruck, dass es sich um eine Kunst der waffenlosen Selbstverteidigung handelt.
Ich habe damals mit 5 angefangen und es fängt einfach an, dass man eben, wenn man die Halle betritt, dass man sich einmal verbeugt und mir ist dann oft in der Volksschule ist mir oft passiert, dass ich, wenn wir einen Turnunterricht gehabt haben, dass ich in die Halle gehe und mich einmal verbeugt habe und jeder hat mir angeschaut, was ist jetzt mit dem los und sage mir, das zieht sich durchs ganze Leben, aber ich sage jetzt einmal, es hilft einem sehr viel weiter.
Ja, zuerst einmal, dass in Karate eben voll viele Fähigkeiten beansprucht werden, wie die Schnelligkeit, Ausdauer, Kraft und auch Beweglichkeit. Und eine gewisse geistige Anforderung, dass man das Kampfverständnis hat. Und ja, Karate ist ein fairer Sport, der beginnt mit Respekt und hört mit Respekt auf. Und das sind aber faszinierende Aspekte an dem Sport.
Go! Ja. Sieh! Ha.
Karate ist eine Kampfkunst und im Wort Kunst kommt ja oder steckt ja auch dieser Aspekt der Entwicklung der menschlichen Kapazitäten und insofern ist Karate-do eine fernöstliche Kampfkunst, die man lebenslang ausübt, wo der sportliche Wettkampf ein Aspekt davon ist, aber eben nur einer in einer bestimmten Lebensphase.
an der Wettkampf, das taugt mir einfach, dass an einem Tag so viele Emotionen in einem Kampf drinstecken und der direkte Vergleich natürlich Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau.
Karate ist ein Sportart, wo man einfach viele Komponenten eine Rolle spielen, zum Beispiel Schnelligkeit, Technik und Taktik ist bei uns ganz wichtig. Und auch das Miteinander trainieren im Dojo, das ist einfach was, das was Spaß macht. Man quält sich, sage ich mal, gemeinsam und hat daran Spaß und man kann sich ausbauen und am Ende des Tages weiß man, dass man was gemacht hat.
Optimale Trainingsbedingungen gibt es seit 2006 im Budokan Wels. Die außergewöhnliche Architektur entspricht den Anforderungen fernöstlicher Kampfkünste.
Ja, das ist eine Vision, die ich vor vielen Jahren hatte. Es ist ja so, dass Karate überwiegend in Schulsporthallen ausgeübt wird. Und von der Idee und von der Philosophie her sollte es ja in einem Dojo praktiziert werden. Dojo heißt der Ort des Weges. Und da kommt wieder eben das Wort Do vor. Und das sollte auch ein spiritueller Ort sein. Und das war dann die Idee, die ich hatte. Es ist also nicht nur nach Karatebedürfnissen gebaut worden, sondern eben nach den Bedürfnissen aller fernöstlichen Kampfkünste, vor allem auch des Judo. Das ist beispielsweise der Boden, der eben ein spezieller Schwingboden ist, mit Fußbodenheizung. Für Judo werden dann auch noch Matten da drauf gelegt. Und im Hintergrund sieht man dann hinter mir, sieht man die Makiwara. Das sind Schlagbretter, wo der Sportler übt, auch auf ein tatsächliches Hindernis zu schlagen, um zu überprüfen, ob seine Technik auch tatsächlich wirkungsvoll ist.
Karate erfreut sich auch immer mehr Beliebtheit im Behindertensport. So wird es in der kommenden WM in Bremen erstmals einen eigenen Bewerb geben.
Karate ist noch sehr jung im Behindertensport. Ich habe in der letzten Zeit immer wieder anderen Rollstuhlfahrern erklärt, dass es im Karate jetzt auch gibt für Rollstuhlfahrer. Und da war oft eine Scheu davor, weil viele gemeint haben, da kämpfen immer nur zwei gegeneinander. Dabei gibt es ja zwei verschiedene Bewerbe im Karate, im Kata und Kumite, wobei eben beim Kumite zwei gegeneinander kämpfen, aber das gibt es eben nicht im Rollstuhlsport oder im Behindertensport. Im Bewerb Kata steht man eben alleine auf der Bühne und es geht darum, dass man mit guter Körperbeherrschung Bewegungen möglichst exakt ausführt.
Ich habe durch Zufall meinen Trainer kennengelernt. Er hat mich gefragt, was ich für einen Sport mache. Ich habe ihm gefragt, er hat gesagt, Kampfsport. Habe ihn gefragt, ob er mir was beibringen kann. Und er hat gesagt, schauen wir mal, überlegen wir sich was. Und er ruft mich an. Und dann werden wir ausprobieren. Und so hat sich das entwickelt dann.
Die WM 2016 findet in Linz statt. Bei der Bewerbung hat sich Österreich gegen Karate-Großmächte wie Indonesien und Türkei durchgesetzt. Doch das zahlenmäßig kleine Karateland ist sich seiner Medaillenchancen durchaus bewusst.
Das ist einer der Gründe, warum wir uns auch beworben haben um die Ausrichtung der Weltmeisterschaft, weil wir tatsächlich Sportlerinnen und Sportler haben, die Chancen haben auf Medaillen.
Danke.